nimmt in seinen Aussagen schon vorweg, was der heutige Predigttext ist. Herr Berger hat ihn mir vor einigen Wochen genannt und sagte, dass Sie in diesen Wochen mal eine Predigtreihe machen zu Texten aus dem Epheserbrief. Das hat den Vorteil, dass es ein Brief, der nicht so wahnsinnig lange ist wie der Römerbrief oder die beiden Korintherbriefe. Er besteht aus 6 Kapiteln. Und wenn man dann an jedem Sonntag einen markanten Text aus einem Kapitel nimmt, hat man dann an 6 Sonntagen diesen Brief, ohne ihn jetzt bis ins Letzte zu kennen, doch ganz schön auch durchmessen und hat etwas von seinem Charakter kennengelernt. Und heute ist der 3. Sonntag dieser Predigtreihe, das heißt, der heutige Predigttext kommt aus dem 3. Kapitel. Ich lese ihn zunächst. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Tja, soll man über ein Gebet, und das habt ihr ja eben gemerkt bei der Textverlesung, dieser Text ist ein einziges Gebet, überhaupt predigen? Macht das Sinn? Das kann man schon berechtigt fragen. Ich sagte es eben schon, der Epheserbrief in seinen 6 Kapiteln besteht aus 2 gleich großen Teilen, die man sehr gut voneinander unterscheiden kann. Die ersten 3 Kapitel, ich will es mal so sagen, die kommen gewissermaßen aus dem Hörsaal. Sie sind ziemlich hohe, steile Dogmatik und handeln vor allen Dingen von der Kirche. Das, was man in der Theologie die Ekklesiologie nennt, die Lehre von der Kirche. Kapitel 4 bis 6, die dann an den nächsten 3 Sonntagen drankommen, die gehören stattdessen mehr ins Gemeindehaus oder auch in die Häuser überhaupt. Da geht es nämlich um das ganz konkrete Leben derer, die zur Gemeinde gehören. Unser heutiger Predigttext schließt diesen ersten hohen dogmatischen Teil ab. Ich sagte es eben schon, er ist ein einziges Gebet, natürlich ganz anders, als wir heute beten. Typisch Epheserbrief, in einem sehr feierlichen, hohen liturgischen Ton gehalten. Keiner von uns könnte so beten. Aber spannend ist auf jeden Fall, dass ein hochtheologischer, dogmatischer Traktat, wie in diesen ersten 3 Kapiteln, nicht etwa, wie man das sonst von einer Vorlesung kennt, am Ende nochmal in so ganz konzentrierte Schlussthesen mündet, sondern eben in ein Gebet. Bei den ersten Christen, so in der frühen Kirche, hat sich ein Grundsatz herausgebildet, lex orandi, lex credendi, das heißt zu Deutsch, das Gebet geht dem Inhalt des Glaubens, der Theologie immer voraus. Es ist die Grundlage für alles. Man könnte es etwas salopp so sagen, sage mir, wie du betest, und ich sage dir, was und wie du glaubst. Ein alter, aber immer noch hilfreicher Satz. Dass wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle, heißt es in diesem Gebet. Was für ein Anspruch. Wir mit unseren oft sehr angefüllten Köpfen, mit allem Möglichen, denen aber manchmal zugleich ein ziemlich leeres Herz entspricht. Wir sollen mit der ganzen Gottesfülle erfüllt sein. Wie ist das zu verstehen? Und dann noch erst recht diese sehr konkrete Aussage, mit der Paulus sein Gebet beginnt. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ich versuche das zunächst mal ganz ohne jeden Hintersinn zu nehmen, ganz wörtlich, und sage, der Weg in die Fülle des Lebens beginnt unten, auf den Knien. Keine Kopfarbeit ist angesagt, kein Gefühlsüberschwang, keine sozialen oder sonstigen Aktivitäten. Der Weg in die Herrlichkeit des Himmels, erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle, beginnt auf der harten Erde. Man könnte auch sagen, die Gebetshaltung auf den Knien und der Gebetsinhalt entsprechen sich hier. Ziemlich anders, als wir das von uns kennen. Bei uns ist es ja oft so, wir drücken, wenn's hochkommt, die Daumen, und statt einem schlichten "Ich verspreche dir, ich bete für dich", reicht es oft eher nur zu einem so etwas verschämt geflüsterten "Ich denke an dich". Mehr bürgerlich als christlich eben. Paulus dagegen redet nicht drumrum. Er weiß, was seine Gemeinde von Gott braucht. Aber warum diese geistliche Gymnastik mit dem auf die Knie gehen? Rein auf der Verhaltensebene könnte man sagen, geht es um das Gesetz der Verkleinerung. Wer auf die Knie geht, macht sich kleiner. Und dasselbe geistlich ausgedrückt, es geht um das, was das alte Wort, was wir heute kaum mehr benutzen, Demut meint. Darin kann etwas sehr Befreiendes stecken. Die Älteren haben noch vor Augen das berühmte Bild, mehr als 40 Jahre ist es her, als der damalige Bundeskanzler Willy Brandt bei seinem Polenbesuch vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos plötzlich in die Knie ging und einige Sekunden stumm auf Knien verharrte. Eine großartige Geste, die keiner weiteren Worte bedurfte. Sie drückte in diesem Moment aus, was alle Welt verstand, was mit Worten aber nicht zu sagen möglich gewesen wäre. Normalerweise geht es natürlich, wenn man in die Knie geht, zunächst einmal um die Anerkennung von Machtverhältnissen, Hierarchien. Wer vor jemandem niederkniet, drückt damit aus, vor dir bin ich klein und ohnmächtig. Auf eine, habe mir einen Moment überlegt, ob man das überhaupt in einer Predigt als Bild nehmen soll, aber ich sag's jetzt doch mal, auf eine ganz entsetzliche Weise dokumentieren das die sogenannten Kämpfer des Islamischen Staates, die ja jegliche Form von menschlicher Zivilisation hinter sich gelassen haben. In diesen grausigen Videos, die sie der Welt darbieten, zwingen sie ihre Opfer immer erst in die Knie, bevor sie dann das Messer ansetzen. Zur Ermordung kommt noch die totale Demütigung dazu. Aber auch mal abgesehen von solchen schrecklichen Extremen, ein Kniefall erscheint uns als Zumutung an unser Selbstbild eines freien, mündigen Menschen. Und es sollte auch tatsächlich zwischen Menschen heutzutage eigentlich eine unzumutbare Zumutung bleiben. Übrigens auch Kniefälle heiratswilliger Männer inklusive, die ja, wenn die Angebetete dann das ersehnte Ja gehaucht hat, später oft gerne ihre Frau in die Knie zwingen. Nur bei einem ist das anders. Bei dem eben, bei dem, und das drückt Paulus in diesem Gebet aus, all unsere eigene Mündigkeit und Souveränität an ein Ende kommt. Durch das Gebet, das wir alle kennen, weil es Jesus uns geschenkt hat, dürfen wir ihn, dessen Namen über alle Namen ist, der eigentlich so hoch und heilig ist, dass wir ihn gar nicht über die Lippen kommen lassen könnten, gleichzeitig aber mit Vater, ja sogar mit Papa anreden. Denn das hebräische Wort Abba, mit dem das Vaterunser beginnt, heißt eigentlich wörtlich übersetzt Papi. Ein ganz zärtliches Wort. Wir haben die sogenannte vaterlose Gesellschaft erlebt, die antiautoritäre Erziehung, die neuen Männer und Väter. Bei allem Wandel des Vaterbilds in der Gesellschaft, die Macht des einen Vaters, vor dem wir eigentlich nur in die Knie gehen können, bleibt davon unberührt. In früheren Zeiten, lang vorbei, standen in vielen Studierstuben evangelischer Pfarrer noch eine Kniebank. Heute, wenn überhaupt, findet man das vielleicht noch in der ein oder anderen Priesterstube, aber bei uns nicht mehr. Eigentlich schade. Ja, und nun kommt dieses Gebet des Apostels und das platzt gewissermaßen aus allen Textnähten. Nicht nur durch diese wahnsinnig komplizierten Satzkonstruktionen. Dieser Text besteht ja, wenn man genau hinschaut, aus drei ziemlichen Bandwurmsätzen. Man könnte das geistig jetzt so ausdrücken, dieses Gebet bordet schier über vor der Fülle des dreieinigen Gottes. Von Gott, dem Vater, erwartet Paulus das, worum er betet. Christus, der Sohn, soll durch den Glauben in jedem Einzelnen, in jedem von uns wohnen. Und Gott, der Geist, soll dann, auch so ein komplizierter Ausdruck, den sogenannten inwendigen Menschen stark machen. Dieser innere Mensch wird durch den dreieinigen Gott gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt. Das klingt sehr kompliziert. Ich finde aber, man kann es ganz einfach klar machen. Man kann es sogar ganz gut ins Kindliche übersetzen. Und zwar mit Hilfe des Kinderbuchklassikers Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Kennen bestimmt viele von euch. Die kleine Anna erklärt ihrem Freund, ich zitiere, Leute lieben dich von außen rein und sie können von außen küssen. Aber Mr. Gott liebt dich innen drin und kann dich von innen küssen. Darum ist es mit Gott anders. Paulus, wenn ich mal dieses Bild aufnehme, bittet Gott hier darum, dass er uns von innen küsst. So füllt er unser inneres Leben, indem er durch seinen Kuss unser Inneres von Kopf bis Fuß auf Liebe und Hoffnung einstellt. Und Paulus setzt dann vorsorglich unter sein himmelstürmendes Gebet ein Amen. Zu Deutsch, so ist es, oder wie Luther es klassisch übersetzt hat, das ist gewisslich wahr. Gott sei Dank, dass das gewisslich wahr ist. Denn wir, wie wir so sind, wir halten ja schnell dagegen mit unserem Aberglauben. Aber ich kann doch von dieser ganzen Fülle überhaupt nichts spüren, auch nicht so recht glauben, dass diese Bitten wirklich in Erfüllung gehen. Voll bin ich schon, aber nicht gottvoll, sondern eher sorgenvoll oder voll von meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Leer ist mein Herz, mein Glaube ist müde, allenfalls routiniert meine Liebe ohne inneres Feuer. Du bittest da um Fülle, Paulus, aber ich spüre eigentlich nur Leere. Selbst ein kurzes, einfaches Gebet geht mir kaum über die Lippen. So ist es manchmal mit uns. Ich habe es ja vorhin im einleitenden Gespräch mit Ralf Berger angedeutet. Da finde ich es gut, dass Paulus offenbar darum weiß, wie dürr es manchmal mit unserem Glauben aussehen kann und unter seine Bitte um Erfüllung mit Gottes Fülle bereits das Amen gesetzt hat. So setzt er sozusagen gegen unseren Aberglauben seinen Armen glauben. Und damit basta. Das ist gut so. Sonst würden wir endlos dagegen halten. Bei uns in der Gemeinde ist so vieles erschöpft, keine Lebendigkeit mehr. Die Kirche steckt in der Krise, das Evangelium verdunstet in unserer Umwelt. Können uns aus so einer Lage etwa ein paar Gebete befreien? Müssten wir nicht viel Handfesteres unternehmen, als die Hände zu falten und ruhig zu stellen? Müssten wir nicht die Kirche besser zum Markte tragen, vielleicht unternehmerischer denken als bisher? Ja, das müssen wir auch. Das sage ich ohne Scheu und wir tun das ja inzwischen auch in der Kirche, zumindest ansatzweise. Ich konnte leider vor 3 Wochen, weil wir da ein lang geplantes Familienfest hatten, nicht an ihrem 10-jährigen Jubiläumsfest teilnehmen. Sonst hätte ich es da gesagt, deshalb sage ich es jetzt gerne. Der Weg ihrer Gemeinde, der ja wirklich bei allen Tiefen und Dürrephasen, die es natürlich auch hier gibt, seit 10 Jahren ein spürbar gesegneter ist. Das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass sie sich hier ziemlich unbefangen und ohne falsche Berührungsängste auch an Methoden bedienen, die auf den ersten Blick vielleicht weniger aus der Bibel als aus dem Marketing kommen. Und ich finde das gut so. Erfolg, wie man dann immer wieder gerne sagt, ist zwar keiner der Namen Gottes, das ist schon wahr. Aber dass Erfolg keiner der Namen eines guten Gemeindeaufbaus sein soll, das hat mir noch nie eingeleuchtet. Es gibt so bei uns in der evangelischen Kirche, in den anderen Gemeinden, ich erlebe das manchmal auch in Freiburg, immer so einen Reflex, wenn man überlegt, so zum Beispiel Milieustudien zu machen oder sich überhaupt bestimmter Methoden bedienen, die von Consultingfirmen kommen, dass dann sofort gesagt wird, aber wir sind Kirche. Bei uns soll es nicht so zugehen wie in der kalten Welt der Ökonomie. Das ist fast so eine Art Pavlovscher Reflex. Ich habe oft den Verdacht, dass wir damit versuchen, bloß uns in unseren über Jahrzehnte eingefahrenen Strukturen und Handlungsweisen nicht irgendwie in Frage stellen zu lassen. Dabei ist das wichtig, dass wir unsere Kirche, auch gerade in dem, wie wir mit unserem Geld umgehen, transparenter und damit irgendwie auch menschennäher gestalten. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass wir unsere Kirche wie ein Betrieb verstehen. Aber wir können von Wirtschaftsbetrieben manches auch lernen. Zum Beispiel mehr Effektivität und ja auch mehr Professionalität. Einfach in der äußeren Gestalt, wie wir Kirche und Gemeinde sind. Damit wir, darum geht es nämlich letztlich, wieder mehr zur Kirche werden, zum Salz der Erde und Licht der Welt. Noch einmal mit unserem Text gesagt, unser kurzatmiger Aberglaube soll wieder mehr zum Amenglauben werden, damit auch die wieder aufmerksam und neugierig werden, die längst nicht mehr bei uns dabei sind. Aber dazu müssen wir eben uns als Kirche auch so aufstellen, dass die, die bei uns mitmachen, ihre begrenzte Lebenszeit nicht vorrangig in Sitzungen zubringen, die zu oft nach dem Grundsatz verlaufen, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Und deren Tagesordnung manchmal auch keinerlei Zusammenhang erkennen lassen mit der Andacht zu Sitzungsbeginn. So ziehen wir uns gegenseitig runter. Aber hier bei 3 Samt 3 muss ich das Gott sei Dank jedenfalls nach meinem Eindruck eigentlich nicht sagen oder wenn, dann nur sehr viel leiser als in unseren anderen Freiburger Gemeinden, die manchmal unter der Last des geheimen Superdogmas ächzen. Es war aber schon immer so. Ich bin überzeugt, dass für uns schon viel gewonnen wäre, sowohl für uns als Gemeinden wie auch für den ganz persönlichen Glauben, wenn wir das annehmen könnten und es nicht gleich als Frömmelei abtun, wovon Paulus so durchdrungen ist. Die Kirche, die Gemeinde wird aufgerichtet, wenn sie entdeckt, was Gott an Kraft, an Glauben und Liebe verschwenderisch für sie bereithält. unser Glaube schöpft ja seine Möglichkeiten nie aus. Das klingt hier an, wenn Paulus sagt, dass wir Gottes Höhe und Tiefe und Breite nie ermessen können. Von uns aus gesehen bleiben wir immer eher arme Leute. Wir können eigentlich nur mit Martin Luther in seinem berühmten Reformationslied sagen, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir wären gar bald verloren. Aber Paulus hat eben vor Augen, was Luther dann weiter dichtet, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Deshalb braucht Paulus hier so große Worte, weil er weiß, dieser rechte Mann Jesus Christus schenkt eine Wirklichkeit, die viel reicher, tiefer, schöner ist, als wir es in unserem aufs Verstehen, aufs Begreifen ausgerichteten Glauben überhaupt nachvollziehen können. Gott kann über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, wie Paulus hier sagt. Wir könnten entgegnen, aber das ist doch Verschwendung. Paulus meint, nein. Denn das Wissen darum, dass Christus sich in dem, was er gibt, nicht unseren kleinen Kapazitäten anpasst, ist in Wahrheit ein großer Trost für uns. Ich versuche das so zu begreifen. Ich kann zwar längst nicht alles verstehen, was Gott tut. Vieles, was er tut, nehme ich noch nicht einmal wahr in der Hektik meines alltäglichen Lebens. Aber ich weiß doch und will darauf setzen, dass ich einen Gott habe, der es in seinem Lieben und Schenken nie genug sein lässt und der im Grunde nur darauf wartet, mir etwas Gutes zu tun. Und dieses Wissen fällt mir dann leichter, wenn ich regelmäßig versuche zu beten und damit Christus auch in mich einlasse. Dazu muss ich gar nicht besonders reich im Glauben sein, denn Jesus hat in der Bergpredigt ja die geistlich Armen selig gesprochen. Also, mit gebeugten Knien der harten Erde verhaftet, sich also nicht irgendwie geistlich wegträumen, in unserem eigenen verletzlichen Herzen mit Gottes Kraft angefüllt, können wir gewissermaßen in Sphären geraten, die unsere irdischen Grenzen überschreiten. Wir können und sollen wirklich viel tun. Es ist ja nie genug, was wir auch ganz konkret tun können. Aber nie dabei vergessen, dass Gott auf seine Weise noch viel mehr tut. Indem wir in dieser Ahnung, dass Gottes Fülle viel weiter reicht, als wir davon fassen können, uns selber ein Stück weit loslassen, überlassen wir uns seiner Unendlichkeit und Fülle. Und dann geht unser Herz aus und es sucht nicht nur, sondern es findet Freud. Dann treten wir, ob wir es spüren oder manchmal auch nicht, ein in den Bereich, den Paulus am Ende seines Gebetes mit den Worten durchmisst. Ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.